Und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon, dass diese ganzen Berge und Massen an Kleider, die irgendwo unter den schlimmsten Bedingungen hergestellt werden, die haben ja eine Energie in sich drin, ein Leid auch, das man sich dann mit anzieht. Das kann man auch nicht rauswaschen, glaube ich.
Auf an Ratsch.
Wenn Elke Burmeister in der Früh schon weiß, dass sie den ganzen Tag bestimmt keinen Menschen treffen wird, dann macht sie sich für diesen Arbeitstag allein in ihrem Schneideratelier genauso schön wie für eine Verabredung. Die Schneidermeisterin und Modedesignerin ist überzeugt, dass Schönheit und hochwertige Kleidung genauso nach innen wirken wie nach außen. Wer sich gut kleidet, sagt sie, und sich in eine zweite, schöne Haut hüllt, der darf nicht nur mit Komplimenten rechnen, sondern der darf auch davon ausgehen, dass er sich selber besser fühlt und dass er mit mehr Energie und Vitalität durch seinen Tag geht. Servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Auf an Ratsch, dem Menschen-Podcast der Passauer Neuen Presse. Ich bin Raimund Meisenberger, Leiter der Kulturredaktion der PNP und zusammen mit meinem oberbayerischen Kollegen Ralf Enzensberger Gastgeber dieser Gesprächsreihe mit spannenden Persönlichkeiten über ganz besondere Lebenswege und Berufungen. Wenn euch unser Podcast zusagt, dann drückt bitte am besten jetzt gleich auf den Abonnieren-Knopf, erzählt es weiter und schickt den Link an eure Freunde. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist im oberbayerischen Penzberg geboren und hat die letzten 15 Jahre von 2007 bis 2022 in Passau gearbeitet. An dem Tag, als wir dieses Gespräch hier führen, nimmt sie am Abend Abschied von ihrem Atelier in der Passauer Altstadt neben dem Theater. Sie wird künftig in ihrem Wohnhaus in Ingling vor den Toren der Stadt arbeiten. Und auch in Laufen, in der Stadt, wo ihr Vater herkommt. Neben ihrer Arbeit als Schöpferin von ökologischer Designerkleidung hat Elke Burmeister noch eine Ausbildung als systemische Therapeutin gemacht. Für sie ist das eigentlich nur ein kleiner, konsequenter Schritt. Jetzt bin ich eben für die äußere und für die innere Schönheit zuständig, sagt sie. Und so ist diese nächste Stunde nicht nur ein Gespräch über Mode, sondern auch und vor allem über den Sinn und über die Philosophie von Schönheit und Ordnung. Auf der Haut, in der Kleidung und in der eigenen Seele. Viel Vergnügen mit Elke Burmeister. Elke, vielen Dank, dass ich da seid, in deinem Atelier.
Gerne, du bist der erste, Raimund.
Ganz neu
der
hier.
Der erste Gast. Ja, es ist neu eingerichtet. Gestern bis um 12:30 in der Früh, nur wegen dir, Raimund.
Oh, super. Dafür haben wir Tonqualität, wirklich wie in einem hochprofessionellen Tonstudio. Alles ist hier voller Stoffe, farblich sortiert, weiß, beige, grün, gelb, rot, blau, braun. Hier wird es immer dunkler von links nach rechts hin. Und ja, es klingt ganz fantastisch und es ist eine schöne Atmosphäre.
Ja, die brauche ich zum Arbeiten, die Atmosphäre. Schönheit und Ästhetik brauche ich zum Arbeiten.
Elke, jeder in der Stadt kennt irgendwie dein Atelier in dem Haus, wo auch der Ottfried Fischer wohnt, wo sein Hochwassermuseum mal drinnen war, neben dem Theater an der Innbrücke, ganz ein schönes Eck in der Passauer Altstadt. Und sehr viele kennen dich, und sei es bloß irgendwie vom Sehen, als Erscheinung in der Stadt, die immer blendend gekleidet ist, bestens frisiert ist. Und wenn es zum Einkaufen geht und der Fotograf käme, dann kann man mit dir ein Fotoshooting machen. So kennt man das immer vor.
Dankeschön.
Aber so viele Leute wie dich kennen, so wenige kennen vielleicht trotzdem deine Lebensgeschichte und wissen so, wo du herkommst und was dein Weg bis hierher alles war. Es gibt in der Passauer Innenstadt als so Graffiti, kennst du das zufällig, da steht sinngemäß: Würdest du dir einen Film über dein Leben anschauen? Und ich finde das eine super Frage. Würdest du das machen?
Ja, würde ich schon machen. Ich kann es sogar selber mal machen. Oder einen Roman schreiben.
Ja, dann erzählen wir doch mal deinen Lebensfilm, oder?
Ja, gut. Wo fangen wir an?
Fangen wir doch von vorne an. Wo bist du eigentlich geboren?
Ich bin in Penzberg geboren. Penzberg ist ein oberbayerisches Städtchen, circa 50 Kilometer südlich von München, zwischen Garmisch-Partenkirchen und München. Mhm. So in der Mitte drin, am Alpenrand. Wir sind drei Geschwister. Ich bin die mittlere. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Also in Penzberg hat es damals noch kein Gymnasium gegeben. Da mussten die Penzberger immer mit einem Bus in der Früh eine Stunde lang durch die Dörfer nach Bad Tölz fahren. Und das hat uns auch geprägt, diese Busfahrt in die Schule, wo man dann in der Früh noch schnell irgendwie bei irgendjemandem Latein abgeschrieben hat. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wer hat Latein? Die erste Frage in den Bus hinein, kann ich schnell abschreiben? Und so, also ja, aber es war auch ein bisschen stressig. Also immer diese Busfahrerei, da bist du erst mal ein bisschen durcheinander, wenn du dann ankommst in der Schule.
Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, dass du deine kreative Art, alles, was du zauberst an Modedesign und an Schneiderei, viel auch deiner Mama zu verdanken hast. Vielleicht können wir da gleich mal einhaken, welche Rolle spielt das? Was war das für ein Mensch und inwiefern war das wichtig für dich?
Meine Mama, die lebt noch, der habe ich sehr viel zu verdanken. Die ist auch Schneiderin und meine Schwester und ich, wir haben uns eigentlich früher alle Kleider selber genäht, egal wie.
Also, ab welchem Alter?
Also ich habe meinen ersten Rock mit 6 Jahren genäht, da war sogar ein Reißverschluss drinnen. Und meine Mama, die war eine sehr strenge Lehrerin diesbezüglich. Also wir haben dann die Sachen, wenn sie nicht sauber waren, wieder auftrennen müssen, auch in dem Alter.
Mit 6 Jahren?
Ja, genau.
Okay.
Die hat uns das gezeigt und dann haben wir halt genäht und wenn es nicht gescheit war, dann haben wir es wieder auftrennt.
Das klingt aber ein bisschen hart eigentlich.
Ja, aber
war das eine lustige Kindheit, oder?
Im Nachhinein habe ich wirklich ganz viel gelernt da bei ihr. Und ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung eigentlich. Es war eigentlich gut, weil die Sachen dann gescheit genäht waren.
Von Außenstehenden klingt das dramatisch, wenn ich mir vorstelle, der kleine 6-jährige Raimund macht irgendwas und dann sagt die Mama, kommt nicht in Frage, das machst du jetzt nochmal. Das findet man erstmal nicht schön wahrscheinlich.
Ja, ich finde es, mir hat es nicht viel ausgemacht. Es ist eigentlich besser, wie wenn die Eltern zu allem sagen, ist das toll, was du machst und super. Mhm. Also eigentlich ist es besser, es ist ein bisschen Kritik da und man macht es dann gescheit. Und wenn es dann gescheit war, dann habe ich da schon auch das Lob bekommen. Vor allem, ich war dann in der ersten Klasse und habe einen Jeansrock genäht, das weiß ich noch. Und bin damit ganz stolz in die Schule gegangen. Und die Lehrer waren natürlich hingerissen, weil ich natürlich gesagt habe, den habe ich mir selber genäht. Und musste dann im Lehrerzimmer auf und ab gehen mit diesem Jeansrock. Und war dann natürlich total stolz, dass das auch anerkannt wurde, meine Arbeit.
Also das Lehrerzimmer in Bad Tölz war dein erster Laufsteg?
Na, in die Grundschule bin ich noch in Penzberg gegangen, genau. Im Tölz war ich im Gymnasium.
Aber das war so die erste kleine Modenschau?
Ja, sozusagen, genau.
Wie hat sich das entwickelt, dieses Schneidern? Oder wie ging das los? Kannst du dich da erinnern? Hast du da mal gefragt, so Mama, zeigst du mir was? Oder war das eh ganz selbstverständlich, dass man da mal mitnäht?
Beides. Das war selbstverständlich und mir hat es einfach total Spaß gemacht, für mich selber Kleider zu entwerfen. Also ich wollte, seit ich mich erinnern kann, auf keinen Fall so angezogen sein wie alle anderen. Und da war das natürlich super, dass man sich die Kleider selber nähen hat können. Es war damals auch nicht so, dass es so viele Boutiquen gab. Und wenn, dann konnten wir da, also meine Eltern konnten sich das nicht leisten, dass sie da ihre 3 Kinder in einer Boutique eingekleidet hätten. Und aus dem Grund war das toll, dass wir uns die Sachen selber genäht haben, weil da haben wir super Zeug angehabt, aber das ganz teuer ausgeschaut hat.
Und du sagst selber entworfen, also das war dann auch nicht jetzt der Schnitt aus der Zeitschrift so und so, den du da gemacht hast, sondern das war deine Kreation im Alter.
Ja, das war meine Kreation und ich habe wirklich auch ganz viel mit meiner Schwester gemacht. wir sind dann auf die Flohmärkte und haben zum Beispiel so alte Nachthemden gekauft, so Herrennachthemden, die mein Großvater auch anhatte. Oder diese alten Herrenunterhosen, die in der Mitte noch so auseinandergehen, und haben dann Blusen draus genäht. Also lauter so Zeug haben wir gemacht. Und gefärbt haben wir wie die Verrückten in allen Farben. Und ja, also es war sehr kreativ.
Damit ich das richtig verstanden habe, die Herren-Nachthemden und die Herrenunterwäsche, die dann zu Blusen wird.
Die haben wir umfunktioniert, genau.
Ist das dann eine Spaßaktion oder hat das wirklich so ausgeschaut, dass man das auch gerne trägt?
Das hat super ausgeschaut. Ja? Das hat hinterher keiner mehr gesehen, dass das einmal. Es war so also ganz alte Unterhosen von 1920. Die gibt so einen Schnitt, der das einfach aus zwei Teilen besteht und oben zusammengebunden wird, und aus dem haben wir dann Blusen genäht.
Jetzt ist es ja total wichtig, dass man die richtigen Sneakers trägt und dass die Jeans am besten auch nur irgendeine Marke drauf hat, die dann jeder kennt, damit man weiß, aha, okay, das ist ein normaler Mensch, der gehört da dazu, zu dieser Gemeinschaft. Jetzt habt ihr doch das Gegenteil gemacht.
Wir haben das Gegenteil gemacht. Ich glaube, das gab es früher auch, aber nur in einer kleinen, sehr wohlhabenden Gesellschaftsschicht. Und das war, ich kann mich erinnern, eher ein bisschen verpönt. Also das war nicht, da hat man eher drüber geredet, mei, schau dir mal den an, der hat da mit seinem Lacoste Polo-Shirt, das ist ja uncool. Also ja. Das war eher so.
Das hat sich ganz schön gewandelt, gell?
Ja, das hat sich ganz, ganz schön gewandelt, ja. Und es ging einfach auch drum, dass man seinen eigenen Stil hat und sich schön macht. Ich finde, mir fällt es auf, dass es darum jetzt nicht geht. Es geht darum, das ist mir eigentlich, ich weiß es nicht, um was es jetzt geht, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, es geht schon ganz viel um Zugehörigkeit, die man signalisiert mit der richtigen Marke.
Also um wenig Individualität auf jeden Fall. Es ist, ich glaube, wir waren da mutiger.
Aha.
Ja, also da ging, wenn einer was, je ausgefallener das war, desto toller war das und desto mehr Aufmerksamkeit hat man auch gekriegt. Da ging es schon auch um Aufmerksamkeit, um sich abheben von dem gängigen oder auch, also mir ging es auch darum, kreativ zu sein.
Das Kannst du dich erinnern an irgendwas ganz Wildes, was du mit deiner Schwester oder für dich mal designt und geschneidert hast, wo die Welt gestaunt hat und gesagt hat, oha.
Also das war ein bisschen später dann schon, da war meine Schwester schon in München an der Akademie für Handarbeit und Hauswirtschaft, die ist auch jetzt Hauswirtschaftslehrerin und Kunstlehrerin an der Förderschule in Vilshofen. Mhm. Und ich habe damals schon meine Schneiderlehre in München gemacht und da haben wir mal wieder so eine Unterhosen-Blusen-Aktion gemacht und so alte Nachthemden umgefärbt und mit Ledergürteln irgendwie zusammengeschnürt. Und wir haben damals bei meinen Großeltern in Gräfelfing übernachtet. Und mein Opa hat dann in der Früh meine Mutter angerufen und sie gefragt, ob er uns so aus dem Haus lassen darf.
Und die Mama hat gesagt, selbstverständlich,
ja, genau.
Wie auch immer sie ausschauen,
wie auch immer,
lass sie
genau.
raus.
Also da war ein bisschen entsetzt.
Aber das heißt andererseits, deine Mutter, die hat das auch insofern unterstützt, dass sie gesagt hat, das kann jetzt ausschauen, wie es will, das ist in Ordnung. Und,
ja,
und ihr zeigt
ja.
euch so, wie ihr euch zeigen möchtet.
Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da eingeschränkt wurde. Da kann ich mich nicht erinnern. Ne?
Oder hat die sowieso alles so tipptopp ausgeschaut, dass die Mutter vor Stolz geplatzt ist?
Also gut ausgesehen hat es schneidertechnisch schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwas dagegen gehabt hätte.
Aha.
Na,
Du hast schon gesagt, es geht da auch ganz stark darum, sich schön zu machen.
Das
ist ein Thema, was ich dann später gerne noch vertiefen möchte, weil die Schönheit, glaube ich, ein gutes Thema ist, um mit dir darüber zu sprechen. Aber lass uns noch ein bisschen in der Geschichte bleiben. Das klingt so, als wäre es dann relativ ein kleiner, natürlicher Schritt gewesen, nach der Schule zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und werde Schneiderin. Oder stellt man sich das zu linear vor?
Das hört sich so an. Ich hole jetzt da ein bisschen aus. Ich war auf diesem Gymnasium in Bad Tölz, dummerweise im mathematischen Zweig. Also damals war das so, dass man nicht so sehr darauf geachtet hat, welche Fähigkeiten jetzt die Kinder haben. Also ja. Ich war halt da gab es einen neusprachlichen Zweig und einen mathematischen. Und der mathematische hat man dann in der siebten Klasse Latein bekommen, mit Englisch angefangen, dann Latein. Und das war für mich, das hat mir das Genick gebrochen. Latein war für mich ein Graus, weil ich bin ein auditiver Mensch und ich lerne eine Sprache übers Hören. Und Latein hat niemand mit mir gesprochen. Das heißt, ich habe überhaupt nichts kapiert. Und wir mussten uns dann das ein Jahr lang mit diesem gallischen Krieg beschäftigen. Und da habe ich überhaupt nie verstanden, was das jetzt überhaupt soll. Dass ich jetzt da Zeit verschwenden muss für den gallischen Krieg, die Bello Gallico. Und so ging das dann immer weiter. Und ich hätte viel lieber Französisch gehabt, aber die wenigsten haben Französisch genommen. Und ich bin mit 14 in den Sommerferien in Frankreich, in Paris gewesen, weil ich gesagt habe, ich möchte nach Paris. Und dann haben meine Eltern irgendwelche Leute aufgetan, Bekannte, die in Paris gelebt haben, eine Familie. Und die habe ich besucht und mit denen bin ich dann am Atlantik im Urlaub gewesen. Und ich konnte nach 4 Wochen Französisch sprechen mit denen.
Ohne dass du in der Schule
damit ohne dass ich in der warst. Schule und dann wollte ich in der Schule umstellen, dass ich statt Latein Französisch hätte. Das ging aber dann nicht mehr, also das haben sie nicht gemacht. Also musste ich mich durch Latein quälen und das war wirklich
und 2 Jahre lang.
Quälerei, ja. Ich bin dann die Fächer, in denen ich gut war, Kunst und Musik, die haben niemanden interessiert. Und dann bin ich in der 10. Klasse, hat es mir dann gereicht. Ich habe dann das Gymnasium abgebrochen. Damals hat man die mittlere Reife noch automatisch gehabt. Ich hab einfach gesagt, jetzt klangt es dann. Ich mag das jetzt nicht mehr. Das ist für mich eine Quälerei. Und ursprünglich wollte ich eigentlich Gesang studieren oder auf die Musikhochschule. Das habe ich dann nicht gemacht. Kunst wollte ich auch studieren, aber da hätte man immer das Abitur gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Schneiderlehre. Und das war schon in meiner Familie ganz, ganz schwierig zunächst, dass ich das Gymnasium abgebrochen habe. Also da hat es einen Riesenärger gegeben.
Naja, das kann man sich vorstellen, wenn die Eltern da stolz sind.
Genau, so. Da war es wirklich schwierig, das durchzusetzen, aber das, wenn ich von was überzeugt war, das ist auch heute noch so und ich das unbedingt machen oder gut finde, dann mache ich das. Dann kann mich eigentlich niemand davon abbringen.
Und auch die schneidernde Mama war nicht begeistert von der Idee, die Schneiderlehre zu machen.
Ja, also es war ganz schwierig. Als ich dann bei einer tollen Schneidermeisterin in München gelandet bin, war sie ganz zufrieden, dass der Weg in eine gute Richtung geht für sie,
ja.
Von der Vorstellung her. Und da hatte ich riesiges Glück, weil damals hat man gar nicht so einfach eine Lehrstelle bekommen.
Aha.
Und durch meine massiven Vorkenntnisse hat die mich dann genommen. Und das war so, ich musste da einen Tag mal Probe arbeiten. Und ich kann mich noch genau erinnern, das war so in so einer schönen alten Villa in Laim, in München-Laim, war dieses Atelier. Und ich war so glücklich, dass ich 8 Stunden arbeite und nicht in die Schule muss, dass ich gedacht habe, ich bleibe jetzt gleich da.
Aha.
Ja, und die Elisabeth Meyer-Spanner hieß die, meine Lehrmeisterin, die hat dann gesagt, ja, sie kennen das, ich stelle sie jetzt ein. Dann habe ich einen Lehrvertrag bekommen und da war ich wirklich glücklich. Mhm. Ich habe das immer gern gemacht.
Und auch zu diesem Zeitpunkt dann schon komplett ausgezogen, dann von daheim und nach München gezogen und gelebt?
Ich habe da bei meinen Großeltern gelebt. Am Wochenende war ich dann aber meistens wieder daheim. Mhm. Bin ich halt mit dem Zug so hin und her gefahren. Es ist ja nicht so weit gewesen, München, Penzberg.
Und dann kam die Meisterschule für Mode.
Noch nicht gleich, weil auf die Meisterschule kann man erst, wenn man eine Gesellenzeit absolviert hat. Und in meiner Lehrzeit habe ich mir gedacht, also das ist alles wunderbar und ein tolles Handwerk, aber mit dieser Futzelarbeit kann man kein Geld verdienen. Das zahlt einem kein Mensch. Also habe ich mir damals so gedacht, weil es ewig lang braucht, bis man mit der Hand irgendwas näht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt meine Gesellenzeit in der Industrie verbringen, in der Industrieschneiderei und möchte lernen, wie etwas toll verarbeitet ist, aber schnell. Und dann habe ich bin ich in zwei Betrieben gewesen. Der eine hat meinen Onkel gehört und der andere war in Uffing am Staffelsee und bei der Firma Stanner. Und da habe ich mit einem Textiltechniker zusammengearbeitet. Bei dem habe ich sogar absichtlich Akkord genäht, um zu lernen, wie was schnell verarbeitet wird, aber hinterher ganz toll ausschaut. Das war eine sehr hochwertige Firma, so ähnlich wie Escada, also so ganz teures Zeug, aber sehr, sehr gut verarbeitet. Und das habe ich dann gelernt. Und das ist heute noch ein Teil meines Kapitals, dass ich das kann.
Schnell zu arbeiten.
Schnell arbeiten und trotzdem perfekt. Aha. Von der Technik und von der... Und dann habe ich erst mal geheiratet und unseren Sohn bekommen, den Jonas. Das ist mein erster Sohn. Oder unser erster Sohn, muss man sagen. Das ist ja nicht nur meiner. von meinem ersten Mann. Und dann habe ich dann, als der 2 oder 3, glaube ich, war, oder 4, weiß jetzt gar nicht genau, habe ich die Meisterschule gemacht in München in so einem Abendprogramm, dass ich das hin auf die Reihe kriege mit Kind und ja. Aber das ist die gleiche Ausbildung und habe dann nach 2 Jahren die Meisterprüfung gemacht.
Das klingt nach verdammt langen Tagen und kurzen Nächten.
Ja, genau.
Mit Abendschule und kleinem Kind.
Ja. Aber das war damals auch so, das war für mich völlig klar, dass ich das mache und das ist eine Organisationssache. Und ich war 24, da hat man noch andere Kräfte.
Voller Kraft.
Und ist gut gegangen. Meine Eltern haben mir sehr geholfen, die haben dann viel auf den Jonas natürlich auch aufgepasst. Ohne die wäre es nicht gegangen, das muss ich auch sagen.
Ja.
Das wäre nicht gegangen.
Ich habe gelesen, du bist dann Schneidermeisterin und Modedesignerin. Waren das zwei Ausbildungen, die
Das ist in einem. Das passiert in einem. Da auf der Meisterschule für Mode hat praktisch, da hat man dann die beiden Ausbildungen. Ich habe mich schon vor der Meisterprüfung selbstständig gemacht. Ich bin seit 1992 selbstständig. Das ist dieses Jahr 30 Jahre.
Oh, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Vielen Dank. Und ich habe 1992 schon für ein Geschäft in Salzburg Kollektionen genäht und war dann dort auch vertreten bis 2008. Genau, 16 Jahre war ich immer in Salzburg vertreten, in einem Laden, wo eine eigene Kollektion von mir drinnen war. Und also das war das eine. Dann habe ich lange Zeit zuerst in Iffeldorf an den Osterseen ein Atelier gehabt und dann in Kochel am See und habe von da aus immer viel für Salzburg gemacht und habe aber da schon so einen Kundenkreis auch für mich aufgebaut und habe selber ganz viele Ausstellungen gemacht, Modenschauen und überall, was weiß ich, also zunächst in Salzburg, München, sogar Paris war ein paar Mal dabei und Passau. Die erste Modenschau in Passau war 2002.
Wie kommt man da als junge Meisterin zu einer Modenschau in Paris? Das klingt so sehr nach großem Geschäft.
Über Freunde. Aha. Also ich hatte Freunde in Paris, die ihre Tochter in der Waldorfschule in Paris hatten. Und das war eine wunderschöne, riesige, alte Villa am Rand von Paris. Und das waren halt auch tolle Kunden dort. Und die machen immer Feste da in dieser Waldorfschule. Und die haben mich gefragt, ob ich bei einem Fest mal so eine Modenschau machen möchte.
Ach so, das ist ja toll. Man kann die Geschichte ja erzählen und sagen, ich habe eine Ausstellung in der Waldorfschule gemacht. Man kann sagen, ich habe eine Ausstellung in der Villa in Paris gemacht.
Ja, genau.
Und beides ist ja richtig.
Beides ist richtig, genau. Ja, das war toll. Also da waren sofort irgendwelche Models da. Eine war Tänzerin und das hat sich so wirklich von alleine auch ergeben. Mhm. Dass dann da gleich eine Modenschau entstanden ist.
Und von dem Zeitpunkt an hattest du dann Kundschaft in Paris?
Da hatte ich auch Kunden in Paris, genau.
Mhm. Was war der Grund für die erste Modenschau in Passau von Salzburg aus?
Eine Freundin von mir, die hat in Kochel am See einen Vortrag gehalten und ist zufällig in mein Atelier reingekommen, in Kochel am See. Und dann haben wir uns halt unterhalten und der hat gleich alles irgendwie gefallen und auch gepasst. Und, ja. Und die ist dann auf die Idee gekommen, ganz spontan, dass wir doch mal im Museumscafé erst zunächst mal in Passau eine Modenschau organisieren könnte. Und die hat das organisiert für mich. Das war die Brigitte Moser-Weidmann und da war das gleich eingeschlagen damals.
Und ausgerechnet im Museumscafé, wo du danach noch ganz viel Zeit verbringen solltest.
Ja, genau. Ein schicksalshafter Ort.
Der Passauer Jazzclub.
Ja, genau.
Wo du ganz viel mitarbeitest. Mhm. Mhm.
Es war interessanterweise immer so, wenn ich an einem Ort nicht gelebt habe, waren die Modenschauen sehr erfolgreich.
Ja.
Sobald ich dann nach Passau gezogen bin, war es vorbei. Also dann war das so, dass dann die Leute gesagt haben, naja, wir kaufen jetzt erstmal nichts, wir können ja auch dann mal selber vorbeikommen. Und da ist es wirklich, sind einfach die Umsätze dann wieder runtergegangen. Das ist ja fand verrückt. Ich ganz interessant. Ja.
Ist das die
das ist so die Geschichte die mit dem Propheten
Weisheit, im eigenen. Mit dem Propheten oder wo genau. Der Pfennig geschlagen wird und so.
Vermutlich,
ist
ja.
Ist das
ja.
Einfach so.
Aha, genau.
Ja, schon irre. Mhm. Aber jetzt haben wir den wesentlichen Schritt übersprungen. Was hat dich bewogen, nach Passau zu ziehen?
Ich bin 2007 nach Passau gezogen, von Kochel am See nach Passau. Damals gab es auch eine große Umbruchssituation und mir hat Passau sehr, sehr gut gefallen. Immer. Es ist einfach eine schöne Stadt.
Sagt man immer so.
Sagt man so, genau. Es ist schon, also dieser alte Teil von Passau ist einfach wunderschön. Und ich hatte ja dann auch schon einen Kundenkreis dort. Das Geschäft in Salzburg gab es auch noch. Und meine Schwester war auch so mit ein Grund, die nicht weit weg wohnt von Passau in Pleinting. Also da war so ein soziales Umfeld da und auch ein berufliches.
Darf ich nachfragen, Umfeld. Was das für Umbruch war oder ist es zu persönlich?
Na, das war Das war die Trennung von Claras Vater. Und ja, ein Lebensumbruch.
Ja.
Genau. Mhm. Mit einem Ortswechsel.
Und Passau verbunden. War der neue
genau.
Horizont.
Es ist jetzt Schönheit und Eleganz in Passau nicht selbstverständlich.
Ja, lass uns reden über die dunklen Seiten der Stadt Passau.
Die dunklen Seiten.
Du hast auch gesagt, du hast hier auch neben all dem Schönen eine Schwere und eine Starre erlebt, die es auch anstrengend macht. Jetzt bist du eine zugereiste Passauerin, ebenso wie ich. Ich bin in den 90er Jahren nach Passau gekommen als Student und habe dann hier mein Leben aufgebaut. Und vielleicht ist es der nötige Blick von ein bisschen außen und lang genug aber auch drinnen, der sagen kann, was ist denn da los? Was ist das denn für Schwere und Starre? Was hast du da konkret erlebt? Alle Passauer, seien wir uns jetzt bitte nicht böse, das ist nur ein kleiner Kurs in Sachen Selbsterkenntnis. Wir sind ja auch welche.
Ja, ja, also es ist gar nicht so einfach, das zu konkretisieren. Es ist so eine Atmosphäre. Zuletzt habe ich die ganz stark erlebt in den vergangenen 2 Jahren. Und was jetzt auch so politisch noch passiert ist, da habe ich das Gefühl gehabt, haben sich die Menschen hier sehr, sehr mitreißen lassen in Ängste und weg von der Freude und von der Lebenslust und auch weg von etwas Sinnlichem. Also ich erlebe sie sehr zurückgezogen und ich höre ganz oft den Satz, ja, mir braucht man eh nichts mehr, mir gänge ja gar nirgendwo mehr hin und es ist so schwer, es hört sich schwer an.
Ja.
Und das tut mir sehr leid und ich weiß nicht, warum das speziell in Passau so ist. Es gibt Leute, die ich getroffen habe, die auch von außen nach Passau rein kommen und die mich fragen, was ist denn hier in Passau los? Und ich kann ihnen nichts sagen. Also ich weiß nicht genau.
Was meinen die mit der Frage?
Das, was die erleben das genauso, dass es so schwer ist. Ja, es ist vielleicht die Mentalität. Da müsste man jetzt weiter zurückgehen. Also ich habe mir mal überlegt, warum es an Eleganz und auch Weiblichkeit fehlt. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Römer, einem Mann aus Rom, der zufällig bei mir am Atelier vorbeigekommen ist. Und dem ist es genauso aufgefallen, dass es fehlt ihm die Weiblichkeit und die Eleganz.
Was genau heißt Weiblichkeit, die fehlt?
Eben die Eleganz und die Schönheit. Die Menschen in Passau, kann man nicht so sagen, die Menschen, aber viele sehe ich so zweckmäßig auch angezogen. Die haben... Also es ist wenig Eleganz da, es ist hier nicht wirklich beheimatet. Und das ist diesem Italiener auch aufgefallen, unabhängig, ich habe das überhaupt nicht, das hat er von sich aus gesagt.
Und das im bayerischen Venedig.
Und dann haben wir darüber gesprochen, woran denn das liegen könnte. Und ich vermute, dass es schon auch an dieser unglaublich starken Präsenz über die Jahrhunderte der katholischen Kirche liegt, die natürlich das ihre getan hat mit den Frauen und mit der Weiblichkeit.
Nämlich sie zu unterdrücken,
genau.
Höre ich da.
Ja. Und es gibt im Süden von Italien, da ist es ja auch katholisch, oder Spanien oder es ist ja auch sehr katholisch dort, aber ich glaube...
Und sehr weiblich und sinnlich.
Ich glaube, es ist da mehr diese marianische Seite Ja. Die zwar auch jetzt, man kann darüber streiten, aber es ist ein anderer Fokus. Mhm. Und ich denke schon, dass das sind ja Prägungen, viel damit auch zu tun hat. Mit diesem strengen männlich-katholischen, mit der männlich-katholischen Dominanz auch, die über Jahrhunderte hier immer präsent war und vielleicht auch noch präsent ist, eine Zeit lang. Da kenne ich mich aber zu wenig aus.
Ja, lass uns mal reden über die Schönheit. Das ist ja echt ein großes Thema für dich. Kannst du sagen, was das ist?
Also Schönheit ist auf jeden Fall mein Lebensthema immer schon. Warum das genau so ist, das weiß ich eigentlich nicht, aber vielleicht, weil ich eine Waage bin. Ich bin Waage.
Ich denen übrigens
sagt,
auch.
Sagt man das ja, dass sie da einen Schönheits...
Das sind die Ästheten.
Sinn, ja. Sinn haben, genau. Für mich ist Schönheit eine Form von Ordnung auch, die Ruhe und Frieden ins Leben bringt. Also die Schönheit schlechthin, nicht jetzt irgendeine Schönheit, die von außen diktiert wird. Das hat ja für mich nichts mit Schönheit zu tun. Die echte Schönheit strahlt von mir, für mich immer von innen nach außen. Und ich habe ja auch diesen Spruch, Kleidung wirkt nach innen, nach außen.
Ja.
Und das ist auch mein Anliegen. Mhm. So im ganzheitlichen Sinne für die Schönheit zu sorgen.
Also die Schönheit, von der du sprichst, das ist gerade das Gegenteil von Oberfläche.
Genau. Mhm.
Was ja erstmal nicht auf der Hand liegt.
Mhm.
Für viele, nehme ich an. Aber wenn du sagst, es geht um Ordnung und dass das Frieden bringt, dann sind wir mitten in der Philosophie und in der seelischen Wirkung von dem, was du Schönheit nennst.
Ja, ich kann die seelische Wirkung eigentlich nie weglassen. Das, für mich wirkt alles seelisch auch und ich kann das nicht einfach weglassen. Da bin ich nicht in der Lage dazu. Das möchte ich auch nicht.
Du sitzt mir jetzt hier mir gegenüber in einem schönen roten Oberteil mit einer Halskette und einem Armreif aus Holz gestaltet.
Das ist Papier.
Das ist Papier.
Papier. Mhm.
Mhm. Und ich sitze dir gegenüber an einem verregneten, nebligen Mittwochvormittag in einem Kapuzenpullover.
Ja, aber du hast auch eine rote Hose an.
Na, immerhin. Aber worauf ich hinaus möchte, kannst du mir vielleicht erklären, was macht es für dich aus, wenn du dich am Morgen in diese Kleider hüllst und in diesen Schmuck und mit diesem Lippenstift? Und was würde es für dich ausmachen, wenn du dich in das H&M-T-Shirt und in die Bijou Brigitte-Kette hüllen würdest beim Aufstehen?
Also die zweite Variante wäre völlig unmöglich für mich. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also das wäre ausgeschlossen, dass ich mich da wohlfühle. Es ist für mich eine Frage des Selbstwertes, der Selbstachtung, der Selbstliebe.
Das Geräusch, das ist der Zug, der hier vorbeifährt, gell?
Ja, genau.
Ah, ja, genau. Das Haus ist hier neben der Bahnstrecke. Für die Hörer, die sich wundern, warum es da ab und zu mal grummelt.
So grummelt, das genau.
Das ist nur die österreichische Bahn.
Die Strecke Passau-Wien. Ja, eine Frage des Selbstwertes, ja. Der Selbstachtung, der Selbstliebe, wie ich mich auch kleide. Und wie ich mich letztendlich wirklich wohlfühle.
Und es ist dann eben nicht nur, damit die Leute was Schönes zum Anschauen haben.
Das mache ich in erster Linie für mich selbst. Mhm. Und freue mich natürlich, wenn es jemand anderem auch gefällt und ich ein schönes Kompliment bekomme.
Also du schaust toll aus.
Vielen Dank.
Und funktioniert es für dich auch so in gleichem Maße, wenn du weißt, ich werde heute keine Menschen treffen, ich gehe in mein Atelier und werde den ganzen Tag arbeiten und da kommt auch keiner. Bist du dann genauso schön oder ist das, macht das dann einen Unterschied am Morgen?
Das macht keinen Unterschied.
Das macht keinen?
Das macht keinen Unterschied, ja.
Aha. Aha. Ja, ich finde, das ist eine ganz zentrale Sache irgendwie. Aha. So brezel ich mich auf für die Welt oder bin ich schön, weil ich es sein möchte?
Genau, ich bin schön, weil ich es sein möchte. Und es, man hat in, wenn man das pflegt, hat man dann auch eine andere Haltung, eine Körperhaltung und eine andere Haltung sich selbst und dem Leben gegenüber.
Das hört man ja gern so, wenn man den Smoking anzieht, dass man sich dann auch anders bewegt.
Mhm, ja.
Ist es dann dennoch natürlich oder heißt es immer, dass man sich da mit seiner Kleidung auch irgendwo hinbewegt, wo man vielleicht auch gerade gar nicht ist? Oder ist es vielleicht auch ein erwünschter Effekt, wenn es einem vielleicht gerade weniger gut geht, dass man sich umso schöner macht und dann aufrechter durchs Leben geht und dann geht es wieder besser? Kommt es vor, sowas?
Das kommt vor, ja. Das kommt vor. Das wäre sehr angebracht gewesen, das in den letzten beiden Jahren zum Beispiel zu tun. Statt sich gehen zu lassen und dann in so eine Opferhaltung reinzukommen, sich einfach selber schön anziehen und sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Ich ziehe mich schön an und freue mich des Lebens. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Und
in Wahrheit haben die Jogginghosen gewonnen, die letzten
genau,
zwei Jahre.
Sie haben gewonnen, ja.
Du hättest vielleicht mal so eine Ansprache an die Nation halten sollen. Leute, zieht euch gut an. Das ist gut für eure pandemische Seele.
Es ist für die, nicht nur für die pandemische, es ist überhaupt für die Seele gut. Es tut gut, auf sich zu schauen.
Und dazu zählt für dich auch, dass die Materialien, in die du dich kleidest, natürliche und hochwertige Materialien sind.
Ja, ja, das ist ganz
und kein,
wichtig.
Kein Plastik ja, aus ist, der Massenproduktion.
Das ist ganz wichtig, womit ich mich einhülle, was ich mir direkt auf die Haut ziehe, was ich mir anziehe direkt. Mhm. Das ist ja wie eine zweite Haut. Und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon, dass diese ganzen Berge und Massen an Kleider, die irgendwo unter den schlimmsten Bedingungen hergestellt werden, die haben ja eine Energie in sich drin, ein Leid auch, das man sich dann mit anzieht. Das kann man auch nicht rauswaschen, glaube ich. Das ist eine energetische Geschichte und da glaube ich dran, dass das so ist, dass das etwas macht mit uns natürlich, genauso wie beim Essen auch.
Also das mies produzierte T-Shirt,
ja.
Das Leid habe ich mit, das trage ich mit
das,
mir.
Das glaube ich schon. Ich bin ja in dem Fall auch dann, wenn ich es mir kaufe, mitverantwortlich für dieses Leid, das da passiert. Und es ist beim Essen genau das Gleiche.
Ja.
Ich kann mich, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Will ich da mitmachen oder will ich nicht mitmachen und lieber viel weniger anziehen? Und dafür ganz gute Sachen habe, ich brauche dann auch nicht so viel.
Das große Argument dagegen lautet natürlich immer, dass viele Menschen nicht in der Lage seien, so hochwertige, teure Kleidung zu kaufen, genauso wie mit den Lebensmitteln.
Also es gibt schon bezahlbare, faire, gut hergestellte Kleidung, die sich, denke ich, jeder leisten kann, wenn er weniger kauft. Also wenn ich im Jahr 20 Mal bei den großen Firmen einkaufe und das Zeug nach einem Jahr oder einer Saison wegschmeißt, dann gebe ich letztendlich genauso viel Geld aus, wenn nicht sogar mehr. Das ist ja ist wirklich beim Essen parallel, da ist das Gleiche. Wenn ich meinen ganzen Einkaufswagen voller Zeug habe, das einfach ein Graffel ist und das furchtbar also unter schlimmen Bedingungen produziert wurde, dann glaube ich nicht, dass ich da weniger Geld ausgebe, weil wenn ich einfach gezielt, was weiß ich, auf den Bauernmarkt gehe und ein gescheites Gemüse kaufe. Ich muss ja nicht dauernd Fleisch essen, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Man kann schon mit wenig Geld auch was ganz Gutes
Ich habe jetzt mitgekriegt, dass seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und seitdem die Inflation jetzt noch mehr steigt, Händler von Bio-Lebensmitteln die Erfahrung machen, das Erste, woran jetzt so der klassische Bayer spart, wenn die Sachen teurer werden, ist das gute Essen. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst, parallel, was die Kleidung betrifft? Also gerade vielleicht jetzt in diesem Jahr?
Ja, die mache ich auch. Die Erfahrung mache ich auch. Also, dass aus dem Grund viel weniger Leute kommen, weil sie unsicher sind, wie es weitergeht, finanziell auch. Also wir wissen alle nicht, wie es auch politisch weitergeht, welche Kosten noch weiter in die Höhe schießen, wie die nächste Nebenkosten-, Heizkostenabrechnung aussieht.
Ja.
Und da haben die Leute einfach Angst.
Ja.
Angst haben sie jetzt eh schon 2 Jahre lang gehabt und jetzt kommt der Krieg noch dazu, jetzt haben sie gleich noch viel mehr Angst und sind außer sich auch, weil wenn ich bei mir bin und sage, okay, die äußere Situation ist so, wie sie ist, mein tiefes Mitgefühl geht an alle, die in irgendeinem Krieg verwickelt sind.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es nicht mein persönliches Schicksal. Ich möchte trotzdem jetzt ein gutes Essen oder ein gutes Kleidungsstück haben.
Ja.
Der achtsame Umgang mit sich selber muss ja deswegen nicht einfach gestrichen werden. Nur weil es jetzt Krieg gibt. Den gibt es ja immer schon auf der Welt.
Das stimmt, man muss nur ab und zu mal irgendwo anders hinschauen.
Genau, ja. Ja. Den hat es bei uns auch gegeben. Es gibt ihn immer und überall. Das ist schlimm, aber man kann ja deswegen nicht aufhören zu leben, oder? Und ich habe mich oft gefragt, was passiert denn da jetzt eigentlich? Wieso identifizieren sich die Menschen mit den Kriegsopfern? Ich bin ja persönlich kein Kriegsopfer jetzt und bin ja nicht betroffen persönlich. Ich kann mein Mitgefühl zeigen, das ist für mich wichtig, aber ich lasse mich nicht reinziehen und ich bin ja kein Opfer, aber ich nehme das so wahr, dass viele das für sich jetzt auswählen, ein Opfer zu sein.
Mhm.
Ich beobachte da etwas, durch diese Tatsache kommen bei uns ganz viele, in unserer Gesellschaft ganz viele Themen nach oben, die eigentlich noch zu unseren Vorfahren gehören und zu unseren eigenen Kriegsgeschichten bei unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die vielleicht noch nicht verarbeitet sind durch dieses in Anführungsstrichen ähnliche, durch die ähnliche Mentalität und auch durch die Fluchtgeschichten, die da jetzt wieder passieren. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, das bei sich selbst und in seiner eigenen Familiengeschichte aufzuarbeiten. Ich habe ja eine systemische Ausbildung auch noch gemacht vor 3 Jahren, 2020 habe ich damit angefangen, genau, 2 Jahren. Und sehe das auch mit einem systemischen Blick, diese ganze Situation. Und das wäre eigentlich eine Chance, jetzt auch zu sagen, Mensch, was ist denn bei mir in der Familie noch in Ordnung zu bringen, aufzuräumen? Warum fühle ich mich denn als Opfer, obwohl ich gar keins bin? Das sind übernommene Gefühle, das sind sogar übernommene Traumata, die man jetzt eigentlich bearbeiten könnte.
Die vielleicht gar nicht meine eigenen sind.
Die sind aber nicht meine, aber das kommt natürlich durch das. Wir sind alle immer in einem Familienfeld auch und da kommt ganz viel nach oben und wir tragen das mit. Und da ist ein Krieg in relativer Nähe und da kommt das alles nach oben. Aber es ist nicht unser persönliches. Dafür ist das übernommene Gefühl oder das übernommene Trauma gehört zu unserer Familie. Und da müssten wir eigentlich hinschauen und nicht sich identifizieren mit einem ukrainischen Opfer oder auch noch die Fahnen hernehmen. Das ist nicht unsere Fahne. Also das ist sehr, sehr skurril, was da gerade passiert.
Ja, Hast du diese Ausbildung gemacht, einfach um für dich schlauer zu werden, was so los ist, oder arbeitest du auch in dem Bereich?
Ich arbeite mittlerweile auch in dem Bereich. Zunächst mal habe ich es gemacht, weil ich selber sehr viel Erfahrung habe an mir selber. Ich habe immer wieder Dinge aufgearbeitet. Eben Ordnung, Schönheit, das war für mich immer schon wichtig im Leben. Und sobald ich irgendwas bemerkt habe, was nicht rund läuft, dann habe ich mir gedacht, was kann ich verändern, was kann ich an mir selber verändern, damit es wieder gut wird und oder heilt. Vor 2 Jahren, also zu Beginn der Corona-Zeit, hat meine Therapeutin, bei der ich viel gemacht habe, eine Ausbildung online angeboten. Und da habe ich mir gedacht, das ist super, da muss ich nirgendwo hinfahren. Das mache ich jetzt mal zunächst mal nur für mich. Und dann habe ich aber ganz schnell gespürt, das macht mir so viel Freude und ich habe so viele eigene Erfahrungen auch damit, dass ich das auch weitergeben möchte, und habe dann beschlossen, also ich bin mit den Kleidern, die ich für Menschen entwerfe, für die äußere Schönheit zuständig und mit dieser Arbeit, mit dieser systemischen Arbeit für die innere, und habe das so zusammengebracht dann. Und das tut mir sehr, sehr gut. Also das macht mir ganz große Freude.
Ein kleiner Schritt für die Schneidermeisterin, ein großer für die Menschen.
Zum Beispiel.
Ja. Also das heißt, du hast Klienten, die mit dir da arbeiten?
Ja. Aha, Also interessanterweise war das auch nie eine Frage. Das finde ich wirklich spannend, ob ich das jetzt kann als Schneidermeisterin, weil meine ganzen Kollegen oder Kolleginnen, mit denen ich auch die Ausbildung gemacht habe und noch weiter mache, die kommen alle aus dem Bereich. Das sind Coaches oder Osteopathen oder Heilpraktiker und so weiter.
In heilenden Berufen.
Genau, in heilenden Berufen. Und ich bin da irgendwie völlig quer eingestiegen, habe aber meine große Ressource ist wirklich diese eigenen Erfahrungen, die ich mit der Arbeit habe, über, was weiß ich, 30 Jahre. Und,
ist das ein Weg, der irgendwann vollendet ist, der Weg in die seelische Ordnung, oder geht das lebenslang weiter?
Das geht lebenslang weiter, bis zum Schluss. Es wird immer undramatischer, also die Dramen fallen weg. Man sagt halt dann einfach, okay, was ist denn jetzt hier wieder, jetzt schaue ich mir das mal an. Und es ist wie, wenn man einen schönen Garten haben will, dann muss man hin und wieder das Unkraut wegzupfen. Und wenn man schon viel gemacht hat, dann sind es nur noch so kleine Stückerl, die man... Oder man pflanzt mal wieder was Neues, aber es ist nicht, es hat das Drama keinen Platz mehr.
Und man hat auch keine Angst und keine Panik mehr, wenn da jetzt mal irgendein Gräschen
überhaupt
wächst,
nicht.
Das man nicht kennt.
Ich habe überhaupt keine Panik. Und Angst auch nicht.
Ja, sehr interessant. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, oder du hast mir gesagt, da gibt es vielleicht schon einige Aspekte, die jetzt vielleicht einfach noch keiner kennt und die ich auch nicht kenne, aber wenn wir uns immer wieder mal in der Stadt begegnen. Mhm. Ich glaube, das ist schon einer davon. Was gibt es denn noch so für Aspekte, die keiner kennt?
Ich habe zum Beispiel eine Liebe zur Architektur und habe aus dem Grund eine wirklich tolle Architektin kennengelernt. Die ist mir aufgefallen bei einem Interview ich glaube, das war Bayern 2. Das ist die Anna Heringer. Die ist Lehmbauarchitektin, Spezialistin für Lehmbau.
In Laufen.
In Laufen, genau. Und die habe ich nur in einem Radiointerview gehört. Und dann habe ich mir gedacht, also diese Frau muss ich unbedingt kennenlernen.
Ja.
Noch dazu, weil sie aus Laufen ist, und das ist die also das ist eine Stadt, die wie meine Heimat ist, weil mein Vater da aufgewachsen ist und die Familie meines Vaters da herstammt.
Warst du da auch oft?
Und ich war als Kind ganz oft dort bei meiner Oma und kenne das einfach. Das ist auch sehr nah an Salzburg, also diese ganze Gegend ist wie meine Heimat.
Und dann hast du angerufen bei ihr?
Dann habe ich zufällig entdeckt, dass sie einen Vortrag hält an der TU in München bei irgendeinem Symposium für Architekten. Und da bin ich einfach hingefahren und habe da teilgenommen. Und hinterher bin ich zu ihr und habe sie angesprochen. Und wir waren sofort beieinander. Also sie hat eine Liebe zum Textilen und ich zur Architektur. Und das Bemerkenswerte ist, sie hat sehr viel in Bangladesch gemacht und hat gleichzeitig ein textiles Projekt dort aufgezogen, um die Frauen davor zu bewahren, dass sie in diesen Fabriken arbeiten.
Ja.
Und das ist ein tolles Projekt, Dip the Textiles heißt es. Und mittlerweile bin ich immer mehr in diesem Projekt involviert, insofern, dass ich aus den Materialien, die diese Frauen machen, die machen traditionell ganz was Schönes. Diese Frauen, die haben einmal einen Sari pro Jahr. Und wenn sie den ablegen, wenn der ein bisschen zerschlissen ist, dann nähen die den auf den anderen drauf und immer weiter, so dass da wie Decken entstehen.
Aha.
So eine Decke aus mehreren Saris zusammengenäht von Hand.
Die man dann auch als Decke verwendet, oder?
Genau. Die verwenden das zunächst mal als Decken, da liegen dann alle drauf, ganze Familie, Hund und Katz und so. Und dann werden aus diesen Decken wieder Kleidungsstücke genäht in diesem Projekt. Und ich mache aus diesen Decken oder auch aus Stoffen, die die herstellen, so eine besondere Einzelstücklinie,
ja,
die jetzt auch da mitverkauft wird und ausgestellt wird. Die waren jetzt gerade in Madrid, die und Sachen.
Wo mitverkauft und, wird, genau?
Da gibt es eine Webseite, einen Online-Shop von Dipti Textiles und da wird das verkauft oder auch bei Ausstellungen.
Dipti, wie man es spricht?
Dipti nur mit zwei I am Schluss.
Okay, wir schreiben es dann noch in die Shownotes.
In die Shownotes, genau. Ja, und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude, weil Frauen eigentlich immer auch schon ein Anliegen waren von mir, also Frauen schön zu machen. Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, warum das so ist, aber Frauen waren mir immer am Herzen gelegen, dass die solche jetzt, die haben es nicht leicht da in Bangladesch, die haben ein furchtbar schweres Leben und,
ja,
und dass man da auch was tun kann, dass es die gut haben. Die kriegen dort Geld, Schulbildung, auch die Kinder kriegen Schulbildung und das alles wird finanziert von dem Verkauf von den Kleidern und man hat einen direkten Bezug dahin. Ich werde da auch im August mal hinfliegen, ausnahmsweise. Aber nach Bangladesch ist es ratsam zu fliegen und nicht mit dem Radl zu fahren, um da mal hinzuschauen. Da gibt es schon auch tolle Lehmhäuser, wo die drin arbeiten und so weiter. Ja, und so bin ich mit der Architektin.
Lehmhäuser, die von Anna Heringer, genau, gebaut wurden.
Das ist ja das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann. So ein Lehmhaus, das kann man praktisch komplett wieder in die Erde einstampfen. Und,
das stimmt. Und man hat nicht tonnenweise Bauschutt.
Man hat nicht tonnenweise Bauschutt. Es ist bei uns, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Ganzen, weil es halt viele, es ist eine enorme Baulobby da, die das eher nicht haben möchte. Und es ist auch, glaube ich, noch ziemlich teuer mit Lehm zu bauen, weil die Arbeitskraft teuer ist. Naja, und das hat sich jetzt innerhalb der letzten paar Monate so entwickelt, dass mir die Anna Heringer in Laufen einen Coworking Space angeboten hat bei sich im Architekturstudio in Laufen. Und dieses Angebot nehme ich an und werde jetzt mal einen Fuß nach Laufen setzen und der andere ist hier in Passau und schauen, was einfach passiert.
Das klingt ja nach einer kleinen Seelenverwandtschaft irgendwie.
Ja, ja, das ist es, ja.
Die Schneidermeisterin, die sich für Architektur interessiert und für Nachhaltigkeit und die Architektin, die sich für Nachhaltigkeit und für Textiles interessiert.
Genau, genau. Und wir haben beide das Thema Schönheit. Das ist bei ihr genauso wie bei mir. Es ist wirklich ein Anliegen. Aber auch im tieferen Sinne eben die Schönheit. Auch in dem, was man tut. Es ist ja auch schön, wenn man den da Frauen unterstützen kann. Also schön auf einer anderen Ebene.
Das klingt, als müsste man sich da eigentlich sofort verlieben in dieser Konstellation. Wenn, ja. Wenn die Interessen ja. so zusammenkommen.
Ja.
Ist es schon geschehen.
Also da ist schon eine große Wertschätzung da, eine große, ja, Liebe kann man es auch nennen, ja.
Ja, darf man vielleicht einfach auch so.
Mich hat das auch sofort begeistert, diese Lehmbauten, das war so, habe ich mir gedacht, also wenn ich in meinem Leben jemals ein Haus bauen sollte, dann nur so eins.
Das ist ja nicht die erste Geschichte, wo wir in Kontakt sind, weil du mit Leuten aus anderen Kulturkreisen zu tun hast und dich ein bisschen darum kümmerst, dass denen vielleicht besser geht als vorher.
Mhm.
Wir hatten mal eine Geschichte, da gab es einen Mann aus Syrien, der schon erfahren war in der Schneiderei und der bei dir mitgearbeitet hat in Passau. Und da gab es ein Projekt, ihr habt zusammen Kostüme für die Salzburger Festspiele auch gemacht oder ja. verwechsel ich da gerade die Geschichten?
Nein, das war so.
Und inzwischen hat der Mann ja, glaube ich, sein eigenes Schneideratelier in der Stadt Passau.
Genau.
Was bewegt dich da zu sagen, ich weiß den Namen nicht mehr, Mahmoud?
Der Mahmoud, genau.
Komm zu mir ins Atelier, lass uns zusammenarbeiten.
Das ist einfach eine prinzipielle Offenheit. Also gar nicht jetzt so, ich will irgendjemandem helfen, das nicht. Sondern, Mensch, super, bei uns gibt es eh wenig Schneider, lass uns doch mal was zusammen machen über die Kulturen hinweg. Es hat sich allerdings dann schon als schwierig rausgestellt, weil es waren ja dann mehrere syrische Schneider, die einfach sehr traumatisiert waren und das war nicht einfach.
Im persönlichen Umgang Umgang
und auch mit den Lebensgeschichten und zusammen wirklich zu arbeiten, weil die haben natürlich ein anderes Verständnis von Arbeit, nicht so wie wir 8 Stunden am Tag und richtig hinklotzen, sondern das ist ein anderes Verständnis. Und wenn man jetzt eine Produktion zum Beispiel aufbaut, so wie ich das damals gemacht habe, dann geht das nicht zusammen. Da muss man das so machen, wie wir das einfach gewöhnt sind.
Ja.
Sonst wird das nichts.
Ja, okay, aber diese Offenheit, die begegnet einem öfter mal so.
Also ich habe ganz viel gelernt dadurch. Auf jeden Fall, wofür ich sehr dankbar bin.
Und was auch noch ein weniger, also kein unbekannter, aber wichtiger Aspekt mir scheint bei dir, das ist alles, was mit Kunst zu tun hat. Da tauchen dann auf Facebook Fotos auf, dann ist der Ottfried Fischer mal in deinem Atelier oder die Barbara Dorsch oder der Paul Zauner und du hast in deinem Atelier künstlerische Abende veranstaltet mit Musik und mit Tanz und mit allem Möglichen. Und engagierst dich ehrenamtlich sehr dafür, dass in Passau oder dass Passau eine Jazzstadt sein kann, dass den Künstlern da gut geht. Woher kommt das so alles?
Es ist die Liebe zur Kunst. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ohne diese Kreativität, ohne den schöpferischen Anteil in uns eigentlich gar nicht leben können als Menschen. Und ich sehe mich da eher wie so eine Vermittlerin. Es hat ja nicht jeder Platz in seinem Leben für einen schöpferischen oder kreativen Prozess. Ich meine, wenn man irgendeinen Bürojob hat, dann bleibt da, glaube ich, sehr wenig. Also umso wichtiger ist es dann, dass dann so eine Vermittlung stattfindet. Ob das jetzt in der Malerei oder Bildhauerei oder Musik ist, das ist eigentlich egal. Es geht um den schöpferischen Anteil, wo es wichtig ist, dass man den spürt. Und den Jazz, da bin ich einfach engagiert, weil der Paul einfach ein ganz guter Freund ist. Und ich das einfach gut finde, was der macht. Der hat ja auch dieses Anliegen, dass er das einfach unter die Leute bringt, weil es wichtig ist. Und da unterstütze ich ihn, weil ich das genauso sehe, dass man diese Musik, so wie er das vor allem veranstaltet und ohne jetzt irgendeinen Ego-Überbau, es geht um die Sache, es geht darum, dass die Leute einfach Zugang zur Musik, zu der Musik haben, die ja wirklich qualitativ höchstwertig ist im Jazzbereich oder auch im Barockbereich, dass die da teilhaben können. Es geht um den Spirit. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder beim Pfingstfestival und betreue all die Künstler und die sich freuen, dass sie so gut betreut werden.
Es gibt ja dieses Jahr an Pfingsten wieder in der Scheune ein Festival,
genau,
mit Klavier- und Akkordeon-Schwerpunkt.
Ja,
und das große Sommer-Jazz-Festival findet wie in der Pandemie dann wieder draußen im Juli statt. Und du sorgst dafür, dass es den Künstlern gut geht.
Genau.
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch. Gell? Du sorgst dafür, dass es den Menschen gut geht. Sei es mit schöner Kleidung, die nach außen und nach innen wirkt. Sei es bei verschiedenen Projekten. Sei es als Künstlerbetreuerin beim Jazzfestival. Aber trotzdem irgendwie weit weg von einem Helfersyndrom oder so, kommt mir vor.
Also Helfersyndrom habe ich, glaube ich, nicht.
Das ist nicht so die Sache.
Na, weil ich kann gut auf mich selber schauen auch. Und es geht um die Freude, um die echte Freude, um die Lebensfreude, Lebenslust, dass da die Leute über die Kleidung und es ist ja eine Energie, die wichtig ist. Eine Vitalität, die wirklich wichtig ist und die gesund ist. Ich habe in meinen Kleidern immer ein rotes Band,
ja,
das reingenäht wird. Und da gibt es 6 verschiedene Begriffe. Und da steht entweder drauf für meine Schönheit, für meine Freude, für meine Lebenslust, für meine Freiheit, für meinen Mut und für mein Wohlgefühl. Und das ist immer in irgendeiner Form in den Kleidungsstücken mit eingenäht und das zieht man sich dann an.
Und das funktioniert auch.
Das funktioniert, ja.
Sagen das auch die
Kunden? Die Leute sagen, das funktioniert, genau.
Mhm.
Ja, das ist wirklich ein Anliegen, diese Freude zu verteilen.
Trägst du eigentlich nur Sachen von dir oder gehst du manchmal shoppen irgendwo?
Das mache ich nicht. Ich shoppen, also Schuhe höchstens, aber also Schuhe shoppen tue ich jetzt auch nicht, aber Schuhe kaufe ich.
Ja.
Oder Unterwäsche natürlich auch, aber die nähe ich nicht selber.
Die könnten wir ja aus einer Unterhose von 1920 vielleicht sich selber nähen. Oder doch lieber eine Bluse draus machen.
Ja, genau.
Und jetzt steht die neue Etappe an, mit einem Fuß in Laufen und einem Fuß hier. Ist es für dich vorstellbar, dass du sagst, okay, da ist es jetzt da so gut in Laufen, da ziehe ich dann in einem Jahr hin und dann bleibe ich da für immer?
Ich kann mir vorstellen, ganz nach Laufen zu ziehen. Das Wort für immer, das sage ich eigentlich nie. Also, dass ich sage, ich werde jetzt für immer da und da sein.
Außer vielleicht bei den 2 Hochzeiten.
Ich glaube, da habe ich es auch nicht gesagt. Das war schon immer, dass man das so gesagt hat. für immer.
Also bis dass der Tod euch scheide, war dann nicht mehr im Programm.
Nein, ich glaube, das hätte ich sowieso nicht gesagt, den Satz. Es war nicht im Programm. Ja, ich schaue jetzt einfach, was passiert. Ich möchte schon hier auch der Gegend und der Stadt und den Menschen hier, ich möchte jetzt nicht einfach abhauen, sondern ich bin schon auch sehr dankbar für die ganze Zeit hier. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe, also Passau war für mich, ich habe da so viel gelernt hier in Passau auf allen Ebenen, dass das auch eine ganz wichtige Zeit war für mich hier. Und dafür bin ich einfach dankbar. Also ich kann schon sehr dankbar sein für das alles, für die Menschen, für die besonderen Menschen. Und ja, meinen Eltern bin ich zuallererst dankbar für mein Leben natürlich, für alles, was ich gelernt habe. Und das steht an vorderster Stelle. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist wie eine Essenz, weil wenn ich meinen Eltern nicht dankbar sein kann für mein Leben, dann wird es schwierig.
Da spricht die systemische Therapeutin.
Genau. Ja. Ja. Aber das ist meine eigene Lebenserfahrung auch. Ich glaube, wenn man zumindest dahin kommt, wie schwierig es auch manchmal oder für manche Menschen gewesen sein mag mit den Eltern, aber wenn man an den Punkt kommen kann, dass man ihnen für sein Leben dankbar ist, dann ist es schon gut.
Ich habe gestern einen Podcast gehört von einem Pädagogen, der gesagt hat, in der Kindererziehung, du kommst nicht ohne Schaden raus. Aber die gute Nachricht ist, jeder hat sein Leben lang Zeit, sich darum zu kümmern und das zu reparieren.
Genau, genau. Das ein Weg, es gibt einen Weg der zur äußeren Schönheit und einen Weg zur inneren Schönheit.
Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, kommen Sie zu Elke Burmeister, da gibt es beides. Ja, dann wünsche ich erstmal alles Gute für den nächsten Schritt, dass es sich da schön entwickelt und dass wieder was Neues vorangeht und dass neue Erfüllung gibt. Und dass das, was hier vielleicht auch mit Schwere verbunden war, das darf ja dann auch seinen Abschied nehmen.
Das klingt
doch sehr schön.
Ja, das nimmt seinen Abschied und transformiert sich vielleicht. Und die Erfahrung ist ja ganz wichtig.
Dann alles Gute dahin.
Danke dir auch, lieber Raimund.
Danke, dass ich da sein darf, liebe Elke.
Gerne,
sehr schön bei dir.
Gerne, gerne. Vielen Dank.
Das war's für heute in Sachen innerer und äußerer Schönheit. Mich bereichern solche Gespräche immer sehr und ich hoffe, es geht euch bei der einen oder anderen Folge unseres Podcasts ein wenig ähnlich. Zu Elke Burmeister und ihren Projekten verlinken wir in den schriftlichen Informationen zu dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Da kann man sich ansehen, was unsere Gesprächspartnerin so alles macht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik für uns habt, schreibt uns bitte gern an raimund.meisenberger@pnp.de und an ralf.enzensberger@pnp.de. Und vor allem erzählt es euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich für euer Interesse heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.